Liebe Gemeinde, ihr habt schon den Wochenspruch gehört und Julia hat schon etwas dazu gesagt, wie der zum Israelsonntag passt. Und auch der Psalm 59 passt dazu, denn auch dort spricht David darüber, über seine Not, die er hat, über seine Feinde, die ihn bedrohen und über das Heil, das er sich von Gott erwartet und von ihm auch zugesagt bekommen hat. Das wird uns auch durch diese Predigt zum Israelsonntag begleiten. Die Psalmen, die wir gehört haben, haben das Grundthema, dass Gott mit seinem Versprechen an Abraham, ihm und allen seinen Nachkommen, zu seinem erwählten Volk gemacht hat. Die meisten von uns sind gut oder sehr gut in der Bibel zu Hause und kennen die Geschichte Gottes mit seinem Volk, das im Alten Testament oder, wie uns unser Pastor Eddie kürzlich beigebracht hat, im Alten Bund beschrieben wird. Heute wird in den evangelischstämmigen Kirchen und Gemeinden der Israel-Gottesdienst begangen. Ja, es ist wieder ein Jahr her und letztes Jahr haben wir diesen Gottesdienst sogar mit einem israelischen Mittagessen abgerundet, das unser Ehepaar Katrin und Rainer Baden organisiert und zubereitet haben. Wer dabei war, wird sich bestimmt noch mit Freude dran erinnern. Aber was hat es eigentlich mit dem Israel-Sonntag auf sich? Je nachdem, wie die Allgemeinbildung so verteilt ist, wissen doch zumindest sehr viele bei uns in Deutschland, dass Israel ein Staat im Nahen Osten ist. Und dass es da immer Probleme mit der arabischen Welt, den palästinensischen Nachbarn, mit Bomben, Attentaten und Raketenangriffen gibt. Und wo genau liegt Israel? Viele bekommen es noch hin, dass Israel am Toten Meer liegt. Oder liegt das Tote Meer in Israel? Liegt Israel nicht doch am Mittelmeer? Auf jeden Fall grenzt Israel an Ägypten, das wichtigste Land Nordafrikas. Gehört Israel auch zu Nordafrika? Gerade habe ich gesehen, dass Israel bei den europäischen Leichtathletikmeisterschaften in München teilnimmt. In Rom läuft die Schwimm-Europameisterschaft und Israel nimmt auch teil. Ja, und am European Song Contest ist Israel auch dabei. Also, gehört Israel vielleicht eher doch zu Europa? Ihr Lieben, ich habe es etwas zugespitzt, aber genau dieses unsichere Wissen über Israel würde uns begegnen, wenn wir eine Umfrage in den Straßen einer beliebigen deutschen Stadt machen würden. Geht es bei dem Israel-Tag, wenn er denn, wie bei uns in der Kirche begangen wird, überhaupt um den Staat Israel? Die Antwort ist damit gegeben, es ist kein staatlicher oder gesellschaftlicher Denktag, es ist ein kirchlicher Gedenktag. Für uns Christen lohnt es sich immer, in die Bibel zu schauen und uns daran mehr und mehr zu Hause zu fühlen. Das gilt natürlich auch bei der Frage nach dem Israel-Tag. Der Name Israel taucht schon sehr früh im Alten Testament auf, allerdings noch in einer ganz anderen Bedeutung. In 1. Mose Kapitel 23 wird von Jakob, dem Sohn Isaaks und somit einem Enkel Abrahams, berichtet, dass er eines Nachts auf dem Weg am Fluss Jabbok eine Begegnung mit Gott hatte und, wie die Bibel berichtet, mit Gott bis zum Morgen ringt. In den Versen 27 bis 29 heißt es dort, und er, Gott, sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Und er, Gott, sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Israel ist also ein Ehrenname, ein besonderer Name, den Gott persönlich dem Jakob gegeben hat. Danach werden im ersten Buch Mose der Name Jakob und Israel immer im Wechsel benutzt und später wird dann von den Söhnen Israels bzw. den Nachkommen Israels geschrieben. Erst wesentlich später, als nämlich Moses sein Volk nach fast 400 Jahren in Ägypten wieder zurück in das gelobte Land führt, wird zum ersten Mal der Name Israel für die Gemeinschaft der 12 Stämme benutzt und später dann als Volk Israel bezeichnet. Der Name blieb dem Volk Israel ab dann erhalten, bis auf eine Ausnahme in der Zeit der Könige. Nach dem König Salomo zerstritt sich die Führung Israels nämlich, und das Königreich Salomos zerfiel unter seinen Nachfolgern in das Nordreich, das weiterhin Israel hieß, und das Südreich, das Juda genannt wurde. Diese Zeit war sehr wechselhaft und eine dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Lest doch einmal im Buch der Könige. Man kommt kaum hinterher, wie die Könige in Israel und Juda zum Teil schnell aufeinander wechselten, wie sie von Gott abfielen, sich mit benachbarten Königen und Mächten zusammenschlossen und sich im Kampf wieder zerstritten. Sie bauten wieder Opferaltäre auf den Bergen und Hügeln für den Baal und andere Götter ihrer Nachbarvölker. Meistens war es dann der Sohn dieser Könige, der sich auf den Gott Israels zurückbesann, Buße tat und sein Volk wieder zum Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zurückführte. Und meistens war es dann der nächste Sohn und neue König, der wieder von Gott abfiel und den Baalkult wieder aufleben ließ. Das lief im Nordreich Israel mehr als 200 Jahre und 19 Könige lang, bis es letztendlich von Assyrien geschluckt wurde. Das Südreich Juda überlebte 22 Könige und 300 Jahre lang. Dann wurde Jerusalem und der Tempel durch den babylonischen König Nebukadnezar zerstört. Das Volk wurde für fast 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und Jerusalem und Juda wurden von einem babylonischen Statthalter beherrscht. Erst mit der Rückkehr aus der Gefangenschaft und dem Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels, wie es im Alten Testament ab dem Buch Nehemia berichtet wird, wird wieder von einem zusammenhängenden Volk Israel gesprochen. Liebe Gemeinde, wir können also festhalten, dass Israel als Staatsgebilde in Vorderasien liegt und Israel als Ehrenname, den Gott Jakob gegeben hat und später zum Namen des ganzen Volkes wurde, zwei verschiedene Dinge sind. Das erklärt aber noch nicht, warum wir heute den Israeltag begehen. So ein besonderes Datum ist in der Regel zur Erinnerung an ein besonderes Ereignis geschaffen. Und in der Tat ist es auch so. Im Judentum begeht man einen Feiertag mit dem Namen Tisha B'Av. Tisha B'Av, das ist ein jüdischer Fasten- und Trauertag, an dem der Zerstörung des Jerusalemer Tempels gedacht wird. In der Bibel wird dieser Fastentag zum ersten Mal beim Propheten Sacharja im Kapitel 7 erwähnt. Dort wird er noch als das Fasten des fünften Monats genannt. Ab 1550, also kurz nach der Reformation, begehen evangelische Christen den gleichen Tag als Gedenktag an die zweimalige Zerstörung Jerusalems, wie er damals genannt wurde. Heute nennen wir ihn Israelsonntag. Und er wird auch fast zeitgleich mit dem jüdischen Fast- und Trauertag Tisha B'Av begangen, nämlich immer zwei Wochen später, bei uns in der Regel im August. Den wichtigsten Bibeltext für den Israelsonntag, also auch für uns heute, finden wir im Evangelium des Lukas, Kapitel 19, in den Versen 41 bis 44. Jesus ist gerade mit seinen Jüngern in Jerusalem eingezogen und hat, auf einem Esel reitend, einen begeisternden Empfang der Menschenmenge erhalten. Aber trotz der triumphalen Stimmung beschreibt Lukas die Reaktion von Jesus ganz anders. Jesus weint über Jerusalem. In den Versen 41 bis 44 steht: Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und kein Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Was mögen die Zuhörer bei dieser düsteren Vision gedacht haben? Das Volk Israel und die Stadt Jerusalem haben bereits eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Triumphe und Niederlagen, Einigung des Volkes und Zerschlagungen, Gefangennahme und Exil, wie wir gehört haben, und Wiederbefreiungen haben sich abgewechselt. Städte und Dörfer sind gebaut und wieder zerstört worden. Auch Jerusalem ist ja schon einmal durch den babylonischen Herrscher eingenommen worden, die Stadtmauern und der Tempel zerstört. Und jetzt? Jesus sagt voraus, dass Jerusalem samt seiner Kinder erneut dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Womit hat diese Stadt diese düstere Prognose verdient? Jesus spricht es aus. Weil du, Jerusalem, die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Man könnte mit anderen Worten sagen, Jerusalem, und damit ist nicht nur die Stadt, sondern symbolisch das ganze Volk gemeint, Jerusalem hat nicht erkannt, was die Stunde geschlagen hat, als Gottes Sohn unter ihnen war und sie ihn weder als den verheißenen Messias erkannt, noch für sich angenommen haben. Und Jesu Vorhersage sollte schon bald Wirklichkeit werden. Keine 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, führte Titus, der Sohn des damaligen Kaisers Vespasian, seinen Eroberungsfeldzug in Judäa zu Ende. Seit dem Jahr 68 hat er immer größere Teile Judäas erobert und die Schlinge um Jerusalem immer enger gezogen. Jetzt wurde die Stadt belagert, wie Jesus es vorhergesehen hat, und Jerusalem und der Tempelberg wurden dem Erdboden gleichgemacht. Lediglich die Klagemauer, das ist die westliche Mauer des Tempelbezirks gewesen, blieb bestehen und ist bis heute erhalten geblieben. Sehr viele Menschen kamen ums Leben und in der Folgezeit verließen nach und nach alle Israeliten das Land und vermischten sich mit den Völkern rund ums Mittelmeer und im heutigen Persien. Etwa 8 Millionen Juden lebten damals. Etwa 2 Millionen im Land Kanaan und etwa 6 Millionen bereits in den Nachbarländern, wo jetzt die anderen auch hinzogen. Das Volk Israel war verstreut, das eigene, angestammte und dem Abraham und dem Mose verheißene gelobte Land war verlassen. Aber in den 40 Jahren zwischen Jesu Leben, Tod und Auferstehung und der Zerstörung Jerusalems war etwas Wichtiges geschehen, das in Israel seinen Anfang nahm und bis heute rund um die Welt geht. Aus der Schar der Jünger von Jesu von damals und aus Paulus sind die Apostel geworden. Sie verbreiteten die Nachricht von Jesus' Heilstat zunächst in Israel selber, trugen die Nachricht aber fast zeitgleich, vor allem durch Paulus, in die Mittelmeerregion, nach Kleinasien, nach Griechenland und in das Römische Reich. Die ersten christlichen Gemeinden, wir nennen sie heute rückwirkend die urchristlichen Gemeinden, waren bereits entstanden und sie breiteten sich rasch aus. Auch im vorderasiatischen Bereich bis nach Persien und in Nordafrika bis nach Äthiopien lief rasch die erste Verbreitung des neuen Christentums. Die allerersten Christen waren Christen mit jüdischen Wurzeln, häufig auch Judenchristen genannt. Sie waren zwar viele, aber eben trotzdem eine Minderheit in dem Volk Israel, das, wie ich schon sagte, allein im Kernland 2 Millionen Menschen waren. Das Christentum breitete sich rasch aus, folgte den Römern bis weit nach Mittel- und Nordeuropa hinein. Schon nach 200 Jahren drehte sich das Verhältnis zwischen dem neuen Christentum und dem alten Judentum um. Waren die allerersten Christen noch jüdischen Ursprungs? So bildeten jetzt die neuen Christen, die ursprünglich mal als Heidenchristen bezeichnet wurden, die weitaus größere Gruppe innerhalb des Christentums. Die Christen sahen nun umgekehrt die Juden als ihr neues Missionsfeld. Und es kamen nicht nur unter den Theologen der damaligen Zeit folgende Fragen auf. Wie verhält es sich eigentlich zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund? Der alte Bund, den Gott mit dem Volk Israel seit Abraham geschlossen hat, und dem neuen Bund, der jetzt der ganzen Welt, der ganzen Menschheit gilt, die sich zu Christus wendet. Das war durchaus eine sehr schwierige Frage. Denn das Neue Testament, die Evangelien, die Reden und Briefe des Paulus waren ja alle nach vorne gewandt. Sie galten der Verkündigung und Verbreitung der frohen Botschaft von Jesus Christus und nahmen den alten Bund, ihre eigene Herkunft aus dem Judentum, nicht als Widerspruch wahr. Paulus selber bekannte sich zu seinen jüdischen Wurzeln genauso wie zu seinen römischen Bürgerrechten. Selbst die Frage der Beschneidung, ein Kernmerkmal des jüdischen Glaubenslebens, war für ihn ziemlich nachrangig. Aber genau unser Bibelabschnitt von heute, in dem Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem weinte, war der Ausgangspunkt einer beginnenden kritischen Haltung des noch jungen Christentums zum Judentum. In unserem Abschnitt hieß es doch, die Stadt und ihre Kinder werden belagert und dem Erdboden gleichgemacht, weil du, Jerusalem, die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Die kritische Haltung machte sich genau an diesem einen Satz fest. Was Jesus traurig gemacht hatte, wurde jetzt zu einer Abrechnung mit dem Judentum umgedeutet. Man hat ja inzwischen gesehen, dass Jerusalem zerstört wurde und das Volk Israel buchstäblich in alle Winde zerstreut war. Also steckte nach der damaligen Auffassung vieler Theologen in diesem Jesuswort nicht die Trauer über Jerusalem, sondern die Abrechnung und die gerechte Strafe für das Volk Israel. Israel hat Jesus nicht als ihren Messias erkannt, als er unter ihnen sogar in der Hauptstadt war. Und sie haben Jesus getötet. Dass Jesu Tod Kern der Erlösungstat war und sich damit Gottes Plan verwirklicht hat, wurde geflissentlich übersehen. Als Schuldzuweisung an die Juden, Jesus getötet zu haben, reichte das allemal. Und da Jesus, Gottes Sohn, selber es war, der diesen Satz gesagt hat, folgerte man auch gleich daraus, der alte Bund Gottes mit dem Volk Israel ist nun erloschen und nicht mehr gültig. Bereits im Jahr 380 nach Christus, zum Ende des Römischen Reichs hin, wurde das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reichs. Der Führungsanspruch des christlichen Glaubens wurde per Gesetz mit absoluter Gültigkeit eingesetzt. Die judenkritische Haltung weitete sich zu einer Diskriminierung jüdischer Minderheiten überall in Europa aus. Christen grenzten Juden seit dem 9. Jahrhundert aus den meisten Berufsbereichen aus und überließen ihnen nur noch die verachteten Berufe wie den Trödelhandel und das Pfand- und Kreditwesen. Und daraus entstanden auch gleich Klischees wie das des arbeitsscheuen Wucherjuden. Und diese Juden wollen außerdem noch heimlich die Herrschaft über alle Christen oder sogar deren Vernichtung anstreben. Aus den Ständen und Zünften, aus allen sichtbaren Positionen des öffentlichen Lebens, waren sie ausgegrenzt. Es gab sogar Staaten wie zum Beispiel Spanien, die Ende des 15. Jahrhunderts die jüdische Bevölkerung komplett aus dem Land vertreiben wollten. Lediglich im Bereich der Bildung an den Universitäten, die damals noch keine so hohe gesellschaftliche Bedeutung hatten, waren jüdische Bürger zugelassen. Deshalb haben jüdische Bürger seit dem Mittelalter führende Positionen im Banken- und Kreditwesen, im Pfandleihgeschäft und eben auch in den Natur- und Geisteswissenschaften inne. Postwendend aber richtet man genau dies wieder gegen die jüdische Bevölkerung. Brauchte man sie zum einen dringend in Geldangelegenheiten, im Bildungswesen sehr stark, auch in der wissenschaftlichen Medizin, so argwöhnte man andererseits, dass die Juden zu viel Macht hätten, die Gesellschaft unterwandern wollten und den guten Christenmenschen früher oder später nach dem Leben trachten wollten. Wie gesagt, so dachte man im Mittelalter. Aber denk doch mal an die Diskussion rund um die Finanzkrisen wie den Crash der Lehman Bank, die Eurokrise, denkt an Corona und die Impffrage oder auch an die Ablehnung der Schulmedizin. Das klingt heute noch genauso abwegig wie im Mittelalter. Immer noch sind es angeblich die Juden, die nach der Weltherrschaft greifen wollen, die uns mit dem Finanzwesen strangulieren, die uns mit der Zwangsimpfung kontrollieren und umbringen wollen. Das kennt ihr alles aus eurem eigenen Umfeld, aus unserem Hier und Heute. Man könnte sagen, die Menschen lernen halt nicht dazu. Ich meine, bei unseren Bildungs- und Informationsmöglichkeiten ist es eine Zumutung, wenn solches Gedankengut immer noch kursiert. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Es steht jedem frei, Dinge für sich zu bewerten und das auch zu vertreten. Aber es gibt auch ein richtig und ein falsch. Lüge, Unwahrheit oder wie es ein amerikanischer Präsident kürzlich gesagt hatte, alternative Fakten gehören nicht zur Meinungsfreiheit. Auch kann man sich mit Verleumdungen, Beschimpfungen oder Bedrohung Andersdenkender nicht der Meinungsfreiheit verstecken. Und wir Christen sollten allemal wissen, wenn wir von jüdischen Menschen sprechen, dann sprechen wir von Gottes auserwähltem Volk. Von Menschen, mit denen wir an den einen und gleichen Gott glauben und mit denen wir sogar 2/3 unserer Bibel teilen. Lasst uns nicht an diesen Menschen versündigen. Egal, welche kritische Meinung ihr zur Finanzwelt, zur Schulmedizin oder auch zum Impfen haben mögt, habt ein waches Auge darauf, mit wem ihr euch auf eine Seite stellt. Denn die Antisemiten sind auch heute noch in Scharen in unserer Gesellschaft. Aber das war im Mittelalter für die Christen durchaus schwerer zu verstehen als für uns heute. Zu Zeiten Martin Luthers, um nur ein Beispiel zu nehmen, war das Volk Israel ja schon seit 1400 Jahren zerschlagen. Das gab es in der Geschichte Israels vorher noch nie. Israel hatte zwar 400 Jahre in Ägypten zugebracht und 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft. Aber jetzt, diese 1400 Jahre nach der Zerschlagung Israels, es sah doch wirklich so aus, als wenn das Wort Jesus, der über Jerusalem weinte, tatsächlich bedeutet hat, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Und dass Juden nur dann Gnade vor Gott finden werden, wenn sie sich durch Buße und Taufe dem Christentum zuwenden. Das lag aus damaliger Sicht auf der Hand. Die Denkweise über das Judentum im ausgehenden Mittelalter war zumindest eher zu verstehen als der blühende Antisemitismus heutiger Tage. Aber wir dürfen auch festhalten, mit der Reformation in Deutschland ist auch der Israeltag ins Leben gerufen worden, als Gedenktag an die Zerstörung Jerusalems. Der Antisemitismus hat später auch Bereiche außerhalb der christlichen Kirche und der Gesellschaft erfasst, von denen man das eigentlich nicht vermuten würde. Ein gängiges Bild aus meinem Geschichtsunterricht war es, dass das Mittelalter finster war, von der Kirche beherrscht, dass Hexen verbrannt wurden und die Fürsten ihr Volk unterdrückten. Und dann kam das Licht der Aufklärung und die Französische Revolution und es wendete sich alles zum Besseren. Ja, da ist eine Menge dran. Der preußische König Friedrich II. Zum Beispiel hatte Toleranz als eine Grundlage seines staatlichen Handelns gemacht. Aber ausgerechnet der deutsche Philosoph Hegel und vor allem der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire, zwei Ikonen der Aufklärung, waren ganz das Gegenteil von Toleranz. Sie warfen den Juden vor, Gott erfunden zu haben und sprachen von der verwerflichen Hervorbringung des Juden Jesus Christus. Wörtlich überliefert sagte Voltaire gegenüber Juden: Ihr Juden übertrefft sämtliche Nationen mit eurem unverschämten Märchen von Gott, eurem schlechten Benehmen und eurer Barbarei. Ihr habt es verdient, bestraft zu werden, denn das ist euer Schicksal. So viel im Licht der Aufklärung. Auch auf der politischen Bühne hielt der Antisemitismus in Bereichen Einzug, die uns überraschen. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg glaubte Josef Stalin in der kommunistischen Sowjetunion, dass jüdische Ärzte sich gegen ihn verschworen haben und diese planten, die gesamte Militär- und Staatsführung zu vergiften. Postwendend folgten Verhaftungen, Internierung und Tötungen einer großen Zahl jüdischer Ärzte und Mediziner. Und während der Teilung Deutschlands schaffte die politische Führung im Osten unseres Landes zum einen das ganze Land und seine Bürger als geborene Antifaschisten darzustellen, aber gleichzeitig eine israelfeindliche Außenpolitik zu machen. Diesen Spagat muss man erstmal hinbekommen. Und wie sieht das in Europa in den letzten 100 Jahren aus? Der Antisemitismus in Deutschland war keine Erfindung von Adolf Hitler und ist mit Adolf Hitler 1945 auch nicht verschwunden. Aber er hat ihn sich auf allerbrutalste Weise zunutze gemacht. In den europäischen Nachbarstaaten hatte Hitler eine ganze Reihe von fragwürdigen Brüdern im faschistischen Geiste. Diese sind nicht sofort verschwunden. In Portugal hielt sich der faschistische Diktator Salazar von 1926 bis 1974 an der Macht. Also deutlich vor und weit nach Hitler. Wer das Buch oder den Film Nachtzug nach Lissabon kennt, bekommt eine Ahnung, was in Portugal bis Mitte der 70er Jahre vor sich ging. In Spanien war der Faschist Franco von 1936 bis sage und schreibe 1977 an der Macht. Und Italien? Italien fällt es immer noch schwer, die Verehrung des Diktators Benito Mussolini loszulassen. Mussolini führte Italien stramm an der Seite Hitlers in den Krieg. Er überlebte zwar das Jahr 1945 nicht, aber es gibt noch heute einen beträchtlichen Mussolini-Kult. Im Straßenpflaster Roms kann man an mehreren Stellen noch den Namen Benito lesen. Das Geburtshaus Mussolinis, seine als Krypta ausgebaute Grabstätte, sind Pilgerstätten seiner Anhänger und touristische Vorzeigeorte. Es gibt ein Haus der Erinnerungen, es ist im staatlichen Besitz. Auf dem Bett, in dem Mussolinis Frau gestorben sein soll, liegt Mussolinis Uniform. Ihr Lieben, das war eine ganze Menge an geschichtlicher Information. Ich wollte damit deutlich machen, was dem jüdischen Volk in Europa in 2000 Jahren passiert ist. Es geht auch nicht darum, dass ihr alles behält, sondern ich wollte euch einmal skizzieren, was widerfahren ist. Und vielleicht konnte ich das Interesse wecken, einmal mehr in die Bibel und auch in die Bücher der Geschichte und Zeitgeschichte zu schauen. Ohne dieses Hintergrundwissen kommt man sonst leicht zu ganz falschen Schlüssen. Ein Beispiel zu falschen Schlüssen aus unserer Hauptstadt Berlin. Um besser mit der schrecklichen Vergangenheit in Deutschland umzugehen, haben sich vor 3 Jahren Lokalpolitiker, denen in ihrer eigenen Weltanschauung gar nichts heilig ist, unter anderem Martin Luther vorgenommen. Luther gehörte in eine Zeit, in der, wie ich schon sagte, eine judenkritische Haltung der Kirche an der Tagesordnung war. Und so herzhaft sich Luther in anderen Dingen ausdrücken konnte, so wetterte er gegen Ende seines Lebens auch gegen Juden. Unter anderem verfasste er eine Schrift mit dem Titel »Von den Juden und ihren Lügen«. Das ist sicher kein Ruhmesblatt für den verdienten Reformator. Wenn aber dieser Lokalpolitiker in Berlin, über deren Geschichtswissen sich nicht viel sagen lässt, Martin Luther in einen Topf mit den Nationalsozialisten geworfen wird, dann kommt es dazu, dass sie eine Initiative gründen und die Martin-Luther-Straße, eine der großen Verkehrsadern in Berlin, umbenennen wollen. Und das Ganze ist immer noch nicht vom Tisch. Gleichzeitig aber pilgert unsere Prominenz auch Politiker aller Parteien, einschließlich der Linken, regelmäßig nach Bayreuth, um sich Richard Wagner in den Festspielen anzuhören. Wagner war nicht nur Antisemit, sondern ein ausgewiesener und wortgewaltiger Judenhasser. Passt das zusammen? Und ein letztes Bonmot. In Köln, der deutschen Großstadt, die sich immer gern besonders bunt, ja regenbogenartig vorstellt, gibt es eine Liste von Ehrenbürgern. In den letzten 200 Jahren, haben es nur 30 Menschen auf diese Liste geschafft. Trotz dieser überschaubaren kleinen Zahl haben es 6 Nazi-Größen, unter anderem Hitler, Göring und Goebbels, geschafft, bis, hört zu, 1989 auf der Liste der Ehrenbürger Kölns geführt zu werden. Etwas, nur etwas mehr Geschichtsbewusstsein hätte das verhindern können. Seit 1945 hat der Israel-Tag, den wir heute begehen, eine neue Ausrichtung bekommen. Natürlich steht dieser Tag auch immer noch zum Gedenken an die Zerstörung von Jerusalem, aber die Kirchen wollen sich um ein besseres theologisches und hoffentlich auch besseres menschliches Verständnis des Judentums bemühen. Ein Verständnis, das frei sein soll von fast 2000 Jahren, die durch antijüdisches und antisemitisches Gedankengut getrübt waren. Ich möchte euch jetzt abschließend einladen, folgende Gedanken mit mir zu teilen. Der erste Gedanke soll die Antwort auf die Frage sein, gibt es den alten Bund noch, in dem Gott das Volk Israel als sein Volk erwählt hat, oder hat ihn Gott mit der Zerschlagung Israels im Jahre 70 aufgekündigt? Spätestens seit 1948, seit der Gründung des Staates Israel, unter dem Schutz der Vereinten Nationen, also der Weltgemeinschaft, können wir eindeutig sagen, ja, Gottes Bund besteht. Denn es ist nicht der Schutz der Vereinten Nationen, sondern Gottes Begleitung seines Volks über die 1900 Jahre vom Jahr 70 bis 1948, die das möglich gemacht haben. Kommt doch einfach mit in folgendes Gedankenspiel. Denkt an eure eigene Familiengeschichte. Wer von uns kann wirklich noch nachvollziehen, wo seine Vorfahren vor nur 5 Generationen gelebt haben? 5 Generationen. Das werden vermutlich weniger als die Hälfte von uns sein. In den USA, die ja fast ausschließlich durch Einwanderung entstanden sind, ist das Wissen um die eigene Herkunft nach 3 bis 4 Generationen meistens in Vergessenheit geraten. Lediglich die Namen können noch einen Anhalt geben, ob die Wurzeln einmal Englisch, Irisch, Deutsch oder Italienisch waren. Das Volk Israel dagegen war fast 2000 Jahre über die arabische Welt, Nordafrika, Vorderasien, über alle Bereiche von Europa und sonst wo in der Welt verstreut. Es wäre nur natürlich gewesen, wenn, auch wegen der ständigen Anfeindung und Ausgrenzung, sich die Spur des Volks Israels durch Anpassung und Vermischung in den verschiedenen Völkern und Gesellschaften schon nach wenigen Generationen verloren hätte. Das Volk Israels ist aber nicht in Vergessenheit geraten. Sie haben ihren Glauben über die Jahrtausende auch in den verschiedensten Ländern aufrechterhalten und trotz Anfechtungen und Vereinfeindungen sind sie noch beständiger als zu Zeiten des Alten Testaments bei ihrem Gott, bei unserem Gott geblieben. Lasst uns einmal ganz zurückgehen zum Anfang. Zu Abraham, als Gott ihm seine zweite Verheißung im Land Kanaan gegeben hat. Abraham hatte sich gerade von Lot, seinem Neffen, getrennt, der nach Sodom zog. Der Herr sprach zu Abraham, wie wir in 1. Mose 13 in den Versen 14 und 15 lesen können: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Der Herr hat dies zu Abraham gesagt, das war vor etwa 4000 Jahren, wie wir an den Zeiten in der Bibel in etwa nachvollziehen können. Er sagte dies mit dem Blick auf das Land Kanaan, genau dem heutigen Israel, und Gott sagte es dem Abraham auf ewig zu. Fast 2000 Jahre war sein Volk aus dem Land vertrieben. Es hat die von mir beschriebenen schweren Zeiten einschließlich der versuchten völligen Vernichtung überstanden. 8 Millionen Menschen lebten im Jahr 70, davon 2 Millionen auf dem Boden des heutigen Israels. Und 1948 kehrte das Volk Israel zurück. Erst mit 800.000, immer mehr. 1955 waren es wieder 2 Millionen Israeliten, die im Land waren. Heute sind es weit über 8 Millionen. Für mich ist damit die Frage beantwortet. Ja, der alte Bund gilt unverändert. Gott steht zu seinem Bund ohne Wenn und Aber. Seine Hand wacht über sein Volk. Zweitens, ja, Gottes Zeitplan ist von uns Menschen nicht zu begreifen. Was lange oder was kurz ist, ist bei Gott etwas völlig anderes als bei uns Menschen. Und deswegen sollten wir uns auch zurückhalten, an der Bibel oder an Gottes Wort Rechenexempel zu machen, was wann wie eintreffen könnte. Und ja, auch der Weg zu Jesus Christus steht allen Juden genauso und unverändert offen wie der ganzen Menschheit. Lasst uns daraus auch unsere Zuversicht und unser Vertrauen auf Gottes Handeln und Wirken schöpfen. Gott ist treu und beständig. Er steht über allen Zeiten und über unseren menschlichen Maßstäben. Lasst uns begreifen, dass das jüdische Volk gemeinsam mit uns an den gleichen, den einen und allmächtigen Gott glaubt. Und lasst uns Trennendes aus der Vergangenheit, wo immer es uns begegnet, abbauen.